Im wahrsten Sinne des Wortes ein Cold Opener mit dem Eistee im Glas.
Ja, noch gleich. Muss man noch zum Alkohol greifen, das macht sich ja bei der Hitze besonders gut.
Ja.
Ach ja, bei welchem Buchstaben sind wir heute eigentlich?
Bei T.
T wie Toleranz?
Ja.
Wie können wir das jetzt noch geschickt verpacken?
Ich weiß es nicht, bei welchem Buchstaben sind wir?
G, oder?
G.
Nee, warte, das haben wir beim letzten Mal. Geil, die EU wählt. Das war von Anfang an das Thema, was wir uns beim letzten Mal...
H haben wir jetzt. Hitler. Hitler und Toleranz.
Ficken Terror Hitler.
Ja.
Hitler Terror Ficken. Ficken für mehr Toleranz.
Ja, das war F.
Ach ja, ach verdammt.
Hitler für mehr Toleranz.
Nee, das hatte sich, glaube ich, nicht so als gutes Beispiel. Dann reden wir heute einfach über Toleranz.
Heute
reden wir über Toleranz.
Thema heute Toleranz. Ja, das machen wir doch. Zunächst erstmal deinen wunderbar gekühlten Wein. Ich bin sehr froh, dass du den vorgekühlt hast und sehr glücklich darüber.
Genau, aus der Donauherbst Collection 2018.
Aus meiner Heimat.
Man hat es hoffentlich gehört, wieder mit einem schönen Plastik gucken. Die königliche Mädchentrau.
Oh.
Angst, dass ich über deinen Laptop kriege, gerade wirklich das.
So, ach, das geht schon.
Sonst wird es zu warm. Kann man eigentlich Eiswürfel in Wein tun oder würde man uns dann total verpönen?
Ich glaube, wir würden uns damit in unserer Community hier sehr schlechten Beistand...
in unserer krass großen Community.
Ja, wir würden ganz viele Follower verlieren dadurch, weil wir den Wein entehren.
Dann auf zum 9. Denkanstoß.
Zum 9.
Zum Wohl. Ich habe nicht nachgezählt, ich habe jetzt einfach mal eine Zahl gesagt. Meinst du, das fällt den Leuten auf?
Nein, es wird bestimmt niemand nachzählen, oder?
Denke ich auch nicht. Haben wir ja jetzt auch Gott sei Dank nicht nochmal angesprochen.
Nee.
Fahren wir das Intro ab.
In Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast.
Na gut, heute das Thema...
heute loslegen.
Ja, ich weiß. Heute das Thema heute.
Heute.
Was? Toleranz. Genau. Hey, Toleranz.
Es ist heiß, er ist heiß, an meiner Seite Adrian.
Und neben mir der Hecht, Martin.
Hallo. Jo. So, das war doch mal eine gelungene Anmoderation.
Wunderbar.
Wir werden von Folge zu Folge besser, man merkt die Routine.
Die Erfahrung, ja. Die Erfahrung mit H. Heute wollen wir über Toleranz reden, vor allem über Toleranz in Richtung rechts, in Richtung Intoleranz auch.
Mhm.
Weil es ja in den letzten Wochen da einiges gegeben hat. Was fällt dir jetzt spontan dazu ein, so eine von diesen Situationen?
Ich würde vielleicht einfach bloß mal die Geschichte kurz aufrollen. Ich hatte dir relativ kurz nach der letzten Audiothek-Folge geschrieben, dass ich darüber gerne mal reden würde, weil so ein sächsischer Comedian, nenne ich ihn jetzt mal, der Steimle, an Männertag neben einem CDU-Politiker stand und dabei ein Shirt anhatte, auf dem stand Kraft durch Freude. Und dann sollte er sich hinterher dafür rechtfertigen und hat halt gesagt, dass das satirisch gemeint war und dass Jan Böhmermann da schon 3 silberne Eichenblätter dafür bekommen hätte, wenn er das gemacht hätte. Wobei mir der Sinn für die Satire an der Stelle einfach verloren gegangen ist, weil er hat halt dieses T-Shirt an in seiner Freizeit, ohne dass das jetzt in irgendeinem Kontext stand. Weißt du, auch so wirklich so mit so Nazi-Schrift
da drauf geschrieben. Ja, es war eher so ein Freizeitbild, ja.
Genau, und generell fällt er halt dadurch auf, dass er halt auch in seinen Programmen so schon eher nationale, konservative Elemente mit drin hat.
Ich finde den Steinle, wenn wir kurz mal bei ihm als Person bleiben, ein interessantes Phänomen. Ich habe den ich schaue relativ viel Kabarett, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe den vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Da hat er mir eigentlich auch ganz gut gefallen, sage ich jetzt mal so. Als einer der wenigen sächsischen Kabarettisten, die so ein bisschen über Sachsen hinaus berühmt sind.
Mhm.
Auch viele, sage ich mal, klassisch linke Kabarett-Themen wie Kapitalismuskritik und Regierungskritik drin. Ist aber eben jetzt auch langsam, vor allem mit dem Aufkommen der AfD und der Pegida, dadurch aufgefallen, finde ich, dass er sich halt dass er sich nicht so klar von denen abgrenzen will.
Ja.
Dass er halt eben, ich glaube, so in seinem Terminus mehr oder weniger sagt, ja, das ist nicht alles gut, was die da machen, aber es ist auch nicht ganz unberechtigt, so nach dem Motto. So ungefähr stellt er sich halt zu denen und deswegen ist er auch so eher eine Ausnahmeerscheinung in der eigentlich ganz linken Kabarett-Szene.
Ja, also ich würde ihn jetzt eher nicht links einordnen, auf keinen Fall. Und ich vermute einfach mal, dass das auch daher kommt. Sein Kernzielpublikum ist ja das ostdeutsche Publikum,
ja.
Nicht das westdeutsche. Was man ja daran sieht, dass er halt immer mit seinem sehr übertriebenem sächsischen Akzent redet und dass er halt so Witze über Honecker und so macht, aber über längst vergangene Zeiten. Mhm. Und dass er da jetzt einfach vielleicht eine Marktlücke für sich entdeckt hat, um halt die Leute bei der Stange zu halten.
Ja gut, ich. Aber ich meine, der macht ja schon seit zig Jahren Kabarett, also seit den 90ern und 80ern eigentlich. Ne? Also genau. Es ist ja nicht, dass er jetzt diese Marktlücke entdeckt hat, sondern dass er eigentlich eher immer schon so war, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, der war auch ein paar Mal zum Beispiel in Neues aus der Anstalt, der Vorgängersendung von Die Anstalt, den ich weniger links war. Mhm. Und hat da eben auch, sag ich mal, klassisches, gutes Kabarett gemacht, sag ich mal. Wäre nicht weiter aufgefallen in irgendeine Richtung. Aber eben erst dadurch, dass er sich so solidarisiert hat, habe ich mir dann immer gedacht, so, aber irgendwie ist das doch komisch, was der macht, so ein bisschen inkonsistent.
Genau. Und da hat sich halt für mich die Frage gestellt, muss ich jetzt dafür offen sein oder nicht? Darf ich das gut finden oder nicht? Dann folgte wenig später unser Ex-Bundespräsident Gauck, der in einer Rede gesagt hat, dass man gegenüber Konservativen offener sein sollte und mehr Toleranz gegenüber den Rechten haben sollte. Ich glaube, er hat es auch eher so gemeint, dass man mehr mit ihnen reden sollte, sich mit den Argumenten auseinandersetzen und so weiter. Und dann hat sich auch noch unser wunderbarer sächsischer Ministerpräsident, der Herr Kretschmer, zu Wort gemeldet. Nö, meinte er und sagte, der Gauck hat völlig recht. Ja.
Ja, das Ding ist halt, ich würde vielleicht mal kurz zwei, drei Sachen zu Toleranz allgemein verlieren. Mhm. Es gibt ein wunderbares Buch, das philosophisch aufarbeitet und sozialtheoretisch aufarbeitet, was mit Toleranz eigentlich gemeint ist. Das heißt Toleranz im Konflikt. Ist praktisch die bahnbrechende Arbeit dazu, fast weltweit, wurde vom deutschen Philosophen geschrieben, Rainer Forst. Und da stellt er halt, also die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, war, dass Toleranz immer schon die Grenzen der Toleranz mitdenkt. Das heißt, es gibt so, sag ich mal, du kannst ja tolerant gegenüber Handlungen oder Gedankengut sein, sage ich jetzt mal, nicht gegenüber Personen allgemein, sondern eher gegen dem gegenüber, was die vertreten oder was die machen.
Ja.
Ne? Eher sowas Konkretes, sage ich mal. Und da gibt es ja praktisch drei Stufen. Du hast einmal die Stufe, dass es dir egal ist, was sie machen und denken, oder dass du es sogar gut findest, dann kannst du nicht tolerant gegenüber dem sein. Ne? Du kannst nicht tolerant gegenüber jemandem sein, den du geil findest oder der dir am Arsch vorbeigeht. Sondern du musst erstmal praktisch irgendwo eine Ablehnungskomponente drin haben. Das ist praktisch diese zweite Stufe, wo du sagst, eigentlich finde ich das nicht gut oder es ist nicht meine Meinung oder der vertritt eine Religion, die ich scheiße finde oder sowas. Aber trotzdem spricht irgendetwas anderes dafür, dass er das trotzdem machen darf, dass ich ihm nicht das Recht abspreche, das machen zu dürfen. Also zum Beispiel, er vertritt die christliche Religion. Ich persönlich mag die christliche Religion nicht, finde sie relativ unnütz.
Aber findest du es okay, wenn er seine Religion ausübt?
Ja, weil etwas Höheres dafür steht, zum Beispiel die Religionsfreiheit, die Freiheit der Meinung und so weiter und so fort. Mhm. Und das löst sich nicht gegenseitig auf, sondern dieser Widerspruch bleibt bestehen. Aber es gibt eben gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen. Und dann gibt es praktisch das Ende der Toleranz, das ist dann die komplette Ablehnung, wo man dann eben sagt, ja, jetzt reicht aber zum Beispiel Meinungsfreiheit nicht mehr aus, um das zu decken, sondern jetzt muss wirklich was gemacht werden, jetzt gibt es wirklich gute und bessere Gründe dafür, dass es nicht mehr erlaubt sein soll, sowas zu sagen oder sowas zu machen, wie zum Beispiel einen Flüchtlingsheim anzünden.
Oder genau, so. Also wenn andere Menschen dadurch verletzt würden, beziehungsweise
in ihrer Freiheit auch zum
in ihrer
Beispiel,
Freiheit beschnitten würden, dann wäre es nicht mehr okay.
Und deswegen, ich wollte das nur vorherschicken, weil man immer so oft hört, ja, die zu viel Toleranz ist das Ende der Toleranz oder keine Toleranz gegenüber Intoleranz oder sowas. Und dabei verkennt man halt, dass bei Toleranz immer diese Grenze mitgedacht wird. Also du musst immer die Grenze haben, ab wann lehne ich etwas ab und muss es aber trotzdem tolerieren und ab wann lehne ich etwas so stark ab, dass ich es nicht mehr tolerieren kann. Und Toleranz existiert zwischen beiden Grenzen und nicht einfach nur, ja, irgendwie so schwammig davor.
Genau, und an diese Grenze wollen wir uns heute versuchen ranzutasten.
Ganz genau.
Weil ich gemerkt habe, gerade so bei Freunden, wir haben ja schon häufiger durchklingen lassen, dass wir eher so links eingestellt sind. Das trifft dann natürlich auch so auf die Freundeskreise zu. Da habe ich schon gemerkt, also dass egal, was die AfD macht oder sagt, es ist halt immer scheiße.
Das ist halt relativ einseitig. Also ja. ich meine, das stört mich relativ auch bei allen Gruppierungen, auch bei Mitte, auch bei der Regierung jetzt zurzeit, die dann sagen, ja, Hauptsache wir sind gegen die AfD. Und auch bei der FDP, die da doch viele Punkte eingefahren hat, auch in der letzten Bundestagswahl, dass sie gegen die AfD so stark gewettert haben. Was denn im Grunde nicht verkehrt ist, sich als freiheitliche, demokratische Partei gegen so eine neofaschistoide, rassistische Partei zu wehren. Aber trotzdem macht es die eigene Position nicht besser.
Nee.
Ne? Also ich finde es gut, dass man sich als demokratische Parteien und als demokratische Gesellschaft gegen solche Leute stellt, klar positioniert. Es ändert aber trotzdem nichts daran, dass man eigene Probleme hat, die man dadurch vielleicht sogar eher unter den Teppich kehrt, wenn man sagt, schau mal, wie toll wir uns jetzt gegen rechts stellen.
Genau. Und es gibt sicherlich sehr viele Gründe, um gegen die AfD zu sein. So ist es ja nicht. Also würde mir in zwei Punkten so gehen. Also einmal dieses menschenverachtende, inhumanoide, den Klimawandel leugnende Facette, das, was das eine ist. Und dann habe halt auch die konservative Komponente, weil es halt einfach nicht meiner Weltanschauung entspricht, da einfach den freien Markt so frei wie möglich zu machen und den Sozialstaat so weit zurückzubauen, bis es gar nicht mehr, bis man gar nicht mehr von einem Sozialstaat reden kann. Also finde ich bei der AfD halt alles nicht so toll.
Ja, das erinnert mich an so ein Zitat von Volker Pispers, der mal gemeint hat, eben auch ein Kabarettist, der gesagt hat, die AfD ist eine Mischung aus NPD und FDP, von beiden das schlechteste nationale Kapitalisten.
Die sogenannte AfDP.
Ja, ich finde, das trifft es auch ganz gut und das spiegelt sich auch ganz gut wieder in der Wirtschaftspolitik und dadurch, dass dann kommen noch so kleine Schmankerl dazu, dass die Frau Weidel von Goldman Sachs kommt und sowas, was das einfach noch ein bisschen
mehr bestätigt. Die kommt von Goldman Sachs?
Ja, ja,
das wusste ich gar nicht.
Der hat dann eine relativ hohe Position bekleidet. Yeah. Auch übrigens Mitglied der Montpellier Society, aber ich wollte es ja nur gesagt haben.
Schön, dass du das so fehlerfrei aussprechen könntest, Montpellier.
Einfach nur schnell genug, dann merkt das niemand.
Ja, genau. Falls ihr mehr zu dieser Gesellschaft wissen wollt, können wir euch die Anstaltsfolge vom Miep empfehlen. Das Datum war, habe ich ja gerade verständlich gesagt.
Ja. eigentliches Thema wieder zurück. Müssen wir gegenüber... Oder wollen wir erstmal darüber reden, wie wir das finden, dass man Toleranz dagegenüber fordert? Oder sollen wir erstmal darüber reden, ob wir überhaupt tolerant gegenüber Rechten sein wollen?
Vielleicht mal sollten wir mit dem zweiten Punkt anfangen, weil gerade so im Lichte der jüngsten Ereignisse, ich meine hier diesen Mord an dem
Lübcke,
wurde ja auch die Frage aufgeworfen, ob diese ganze Toleranzdebatte nicht vielleicht auch so ein bisschen zu einer Verrohung geführt hat.
Inwiefern zu einer Verrohung?
Einfach, dass dieses nationale Gedankengut so weit aufgeweicht und gesellschaftsfähig gemacht wurde, dass es akzeptiert wurde, dass du jetzt halt wieder sagen kannst, ja, die Flüchtlinge, die sollten wir bitte zurückschicken und so solche Sachen, dass das dazu geführt hat, dass Menschen sich da eher befähigt sehen, über soziale Normen hinauszugehen, indem sie zum Beispiel Menschen umbringen?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine relativ neue Sache. Also, was heißt relativ neu? Aber ich glaube, dass diese Tendenzen schon immer in der breiten Schicht in der Bevölkerung in Deutschland und Mitteleuropa existiert haben und auch immer noch existieren. Dass sie jetzt dadurch, dass neokonservative und rechtsextreme Parteien im Aufschwung sind in ganz Europa, vielleicht jetzt ein größeres Sprachrohr bekommen. Aber dass die schon immer da waren und dass halt durch diese Parteien sich vielleicht die öffentliche Debatte ein bisschen mehr dahingehend verändert hat und das ein bisschen mehr inkludiert. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es dadurch dann erst dazu gekommen ist, dass die Menschen denken, wir trauen uns das jetzt mal, sondern dass sie sich dadurch einfach eher noch mehr bestätigt gefühlt haben in dem, was sie eh schon gedacht haben.
Also das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, gerade so, wenn ich so auf meine Heimat schaue, so mitten in Sachsen gelegen, ich habe da schon das Gefühl, dass es da früher eher so war, dass du eventuell mal unter vorgehaltener Hand was gesagt hast und da dein nationales Gedankengut auch, zur Sprache gebracht hast, dass das aber nie so eine breite öffentliche Debatte hatte und dass das in den letzten Jahren, seitdem die AfD immer stärker geworden ist, diese Wut und diese Empörung einfach zugenommen hat gegen Andersdenkende, gegen andere Religionen, gegen Leute, die aus anderen Ländern kommen, dass es einfach öffentlich und breiter kommuniziert wird.
Ja, ich glaube eher nur, dass es öffentlicher geworden ist und
ja,
dass
genau.
Sich dadurch, dass vielleicht dann nochmal dass man sich dann eher denkt, ja, dann ist es doch legitim, diese Meinung zu haben, wenn es jetzt auch mal in der Öffentlichkeit reflektiert wird und so. Aber ich möchte gerne noch auf einen anderen Punkt zurückkommen oder wieder hinkommen, dass nämlich sich Rechte und vor allem auch die AfD und die Pegida und sowas immer gerne als unterdrückte Gruppe realisieren und immer gerne als unterdrückt darstellen, so gegenüber der Lügenpresse, die sie immer falsch darstellt und gegenüber irgendwelchen, wie heißt es dann immer, Gender-Ideologien oder... Migrations...
Der Gender-Wahnsinn hat Deutschland ergriffen.
Genau, Anti-Abschiebeindustrie oder sowas. Formulierungen werden dann halt benutzt, um sich ganz klar eben als Opfer darzustellen, als Runtergemachte, die eigentlich ja nur für die Wahrheit kämpfen und sowas. Und dadurch speist sich ganz oft eben diese Ideologie auf, finde ich, dass man sich so in diese Opferrolle rückt und eben nicht in die privilegierte, weiße, männliche Rolle, die man eigentlich innehat.
Oder einfach auch die des weißen Mitteleuropäers, der einfach in einer gefestigten, starken Wirtschaftszone wohnt.
Ja, vielen Dank für den Eistee.
Bitte gerne. Ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben und besonders alleine, dass du diese Meinung ja auch äußern darfst, zeigt ja auch, wie privilegiert man eigentlich ist.
Ja, dass einem überhaupt jemand zuhört dafür, ne?
Genau.
Und nicht ins Gefängnis steckt. Und das wollte ich eben nochmal betonen, dass sie halt gerne sich als Opfer realisieren und darstellen, weil es ja auch dann sich komplett widerspricht, zu sagen, ja, wir sind die Partei der kleinen Menschen, die Partei der Menschen, die eigentlich die Wahrheit kennen und wissen, aber da unterdrückt werden von den Leitmedien und von der Lügenpresse. Und jetzt sind sie aber in der öffentlichen Debatte angekommen. Jetzt sind sie halt, das ist ja eigentlich das größte Argument, finde ich, dafür, mit denen auf Augenhöhe zu diskutieren und Toleranz walten zu lassen, in dem Sinne, dass man sie in die Diskussion einlädt, damit sie sich eben nicht mehr als unterdrückt darstellen können.
Da haben sich ja auch, aber ehrlicherweise, die Leitmedien ein bisschen vertan und eben auch immer wieder zugelassen, dass die Partei in diese Opferrolle gedrängt wird. Und das machen die Parteien im Bundestag ja teilweise auch, weil wenn die AfD dann halt einfach mal öffentlichkeitswirksam geschlossen als Fraktion den Saal verlässt, dann bringt das halt im Netz die Reaktion, die man von der AfD gesteuerter auch haben möchte.
Ja, gut, dass sie vielleicht im Netz auch ein bisschen geschickter agieren als die meisten anderen Parteien, genauso wie Trump im Netz viel geschickter agiert als die Demokraten zum Beispiel. Macht dann noch sein Übriges dazu, ne? Weil du im Netz auch viel mehr Empörungspotenzial hast und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich dieses Inkludierende eigentlich ganz wichtig an dem demokratischen Prozess, dass man sieht, dass halt dass bestimmte Ideologien einfach an eine Mauer laufen müssen, wenn sie überhaupt in diesem Prozess, an dem Prozess teilhaben wollen. Und das proklamiert ja die AfD immer wieder, dass die sagen, ja, wir wollen ja teilhaben, wir sind ja auch nur eine bürgerliche Partei. Sie sagen ja immer selber, dass sie die Lücke, die die CDU hinterlassen hat, weil sie ja angeblich ja zu links ist, dass sie diese Lücke einfach füllen. Und sich als ganz normale konservative Partei darstellen, was sie, glaube ich, nicht sind.
Nee.
Aber
da gab es ja auch genug Leaks aus Gruppenchats von AfD-Funktionären, also schon wirklich hochrangigen Mitgliedern, die sich da gegen den Nationalstaat, gegen Integration von Flüchtlingen und hast nicht gesehen, geäußert haben. Mhm. Dass man diese Partei eigentlich nicht wählen kann, dass man sie weder als demokratisch noch als konservativ bezeichnen kann, sondern halt einfach als eine faschistische Partei.
Ja, das finde ich auch. Also ich denke, natürlich gibt es vor allem in konservativen Parteien auch Rassisten und Sexisten, auch in der CDU, CSU, teilweise auch in der FDP, obwohl die FDP da vielleicht, das zumindest ein guter Aspekt bei ihr ist, dass es da nicht so krass vorkommt. Mhm. Aber wenn wir jetzt nur noch mal an Brüderle denken oder sowas, der jetzt auch nicht unbedingt der größte Feminist vom Herrn war.
Mhm. Aufgrund von Brüderle ist doch diese Hashtag MeToo-Debatte überhaupt erst losgegangen.
Nach Deutschland gekommen.
In Deutschland zumindest, ja.
Ja. Ja, schönen Grüß nach Rheinland-Pfalz übrigens.
Ja, also ich glaube, der ist kein Feminist und schon arg sexistisch.
Aber das meine ich ja, also ich will die AfD ja jetzt nicht in eine Sonderrolle drängen, wirklich, aber sie lässt halt, ist halt noch viel offener für radikale Kräfte, die sie ja auch unterwandert haben teilweise, weil ja angefangen hat sie ja als Europartei, Anti-Europartei, eben nach der Finanzkrise, weil die Finanzkrise eben auch nicht von konservativen oder linken Kräften gelöst werden konnte, zumindest nicht wirksam. Und dadurch haben sie sich damals gespeist, dann ist das wieder abgeerbt in den Medien und dann kamen die Flüchtlingswellen, vor allem aus Syrien, vor allem aus Afrika auch. Und dann haben sie wieder ein bisschen umgeschwenkt, fand ich. Dann kam neues Führungspersonal, dann ist Lucke weggegangen, dann ist Petri weggegangen nach der Wahl. Und obwohl Petri ja auch schon rassistisch genug war.
Aber eigentlich ist es ganz gut, dass die Petri weggegangen ist, weil ich glaube, die wäre noch wesentlich gefährlicher gewesen. Ich fand die immer so raffiniert und so allglatt, dass die eigentlich noch Pferde viel mehr Leute anziehen können. Weil die war immer noch so gemäßigt. Man hat das immer rausgehört, was sie eigentlich meinte und dass sie da genauso in dieses rechte Schema der AfD reinpasst. Aber irgendwie hat sie
es
immer
so
geschickt formuliert immer wieder, dass man sich so dachte, oh Gott, oh Gott, besser mal nicht.
Ja, und die wurde halt eben auch populär durch den Wahlkampf, wo sie mit ihrem eigenen Kind Wahlkampf gemacht hat und sowas. Ne? Daran erinnern wir uns sich auch gar nicht mehr. Und jetzt halt Weidel und Gauland, wo Gauland eben ein bisschen älter ist und sowas und generell, naja, also ungefähr den...
Wir werden sie jagen.
Ja. ungefähr so die optische Attraktion hat wie Donald Trump ungefähr, also deswegen wählt man ihn nicht. Ne? Und Weidel, die halt mit ihrem eigenen Lebensstil als lesbische Frau auch das Familienbild der AfD in Frage stellt und sowas. Also mit ihrem Lebensstil, nicht offiziell, dass sie das machen würde, aber mit ihrem Lebensstil selbst. Dass die vielleicht noch nicht ganz so populär sind, wie Frauke Petri es mal war oder ja. Bernd Lucke. Ja, das ist vielleicht ein guter Aspekt, aber es ist auch... Also, Glück im Unglück wäre, glaube ich, noch zu viel gesagt.
Ja, aber jedenfalls denke ich schon, dass die AfD halt eben durch ihre Art im Bundestag aufzutreten und mit den Menschen zu kommunizieren, da doch schon zu einer Verrohung beigetragen hat, vor allen Dingen von der Sprache, beziehungsweise eben auch in den Denkprozessen, dass sie es halt ermöglichen, sich immer wieder als demokratische Partei darzustellen. Wir sind ja demokratisch gewählt, wir sitzen im Bundestag, wir sind die Partei des kleinen Mannes. Und auf der anderen Seite dann eben solche Sachen von sich geben, wie wir sollten den Schießbefehl an der deutschen Grenze erlauben, wo dann die Frau Storch von der Maus abgerutscht ist oder solche Sachen, dass das dann halt doch schon nochmal ein bisschen dazu führt, dass du dir als normaler Bürger denkst, naja, wenn die das machen und die sind demokratisch gewählt, dann kann ich das ja auch machen und das dann aus Sprache natürlich auch wieder Handlungen entwachsen.
Ja, das auf jeden Fall, vor allem mit ihren Framing-Materialien. Ich meine, jede Partei und jede politische Richtung hat ja so ungefähr ihre Framing-Wörter,
ja.
Aber vor allem die AfD benutzt es ja rigoros und auch leider erfolgreich eben.
Messermädchen würde mir da so einfallen.
Ja, Messermigranten auch und Kopftuchmädchen.
Genau.
Und dass sie halt sowas mit Absicht eben sagen und dann sagen, oh, ich bin von der Marsch abgerutscht oder oh, das wollte ich gar nicht und die erinnerungspolitische Wende um 180 Grad oder sowas.
Der Nationalsozialismus war nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Genau. Und vor allen Dingen, man merkt sich das ja alles.
Ja.
Also selbst wir merken uns das ja, aber denken da nicht, oh ja, das darf ich jetzt sagen, sondern einfach nur, was hat denn der Opa geraucht und das möchte ich doch auch gerne haben.
Ja. Dann geht's mir vielleicht wieder gut.
Ja.
Ja, aber ich finde, das sind halt so wirklich gezielte Nadelstiche, die sie ganz bewusst, ich meine, die sagen das ja nicht einfach und oh scheiße, da ist eine Kamera und oh scheiße, dann wurde das veröffentlicht.
Das überlegen die sich sondern, alles vorher so ganz genau.
Das ist eine ausgefeilte Medienstrategie, die sie da halt haben, genauso wie zum Beispiel der Christian Lindner Wutredenauftritt oder sowas vor ein, zwei Jahren. Mhm. Eine ausgefeilte Medienstrategie war, wodurch die FDP nochmal gepusht wurde. Und das sollte man eben auch als das hinnehmen und eben wirklich da immer weiter den Finger in die Wunde legen, was ich finde, man kann die Presse zum Beispiel in Deutschland sehr viel kritisieren, aber was sie bei der AfD häufiger macht, als bei allen anderen Parteien, wirklich da den Finger in die Wunde zu legen und sagen, hey, das war doch eigentlich geplant, hey, da widersprecht ihr euch doch. Und da nicht einfach so drüber wegzugehen.
Da habe ich generell so einen Prozess in den Medien eigentlich wahrgenommen, dass die Medien sich selber aber auch hinterfragt haben, sollen wir das jetzt überhaupt zeigen? Wir wissen ja im Grunde ganz genau, was die planen und wenn wir das jetzt schreiben bzw. senden, dann machen wir genau das, was die AfD will, aber wenn wir es nicht machen, dann verschweigen wir auch wieder was.
Und dann macht ihr auch das, was die AfD will.
Das genau,
ist so
also das ist,
es eine ist gute halt, Rolle, in die sich die AfD eigentlich gebracht hat, weil wenn sie nicht vorkommen, dann ist es die Lügenpresse, die sie totschweigt.
Genau.
Und wenn sie vorkommen, dann werden sie falsch dargestellt.
Und zur Not, falls sie nerven, kann man sie auch immer noch von den Parteitagen einfach ausschließen.
Ja, genau. Und das ist halt echt eine ziemlich harte... Ich weiß aber auch nicht, ob es so zur Debattenverrohung beiträgt. Es kommt halt eine Partei, die versucht, alle Politikverdrossenen, wenn man es so schon sagen will, Wähler wieder zu gewinnen. Indem sie halt wirklich radikal eben auf die bürokratischen und auch die strukturellen Gegebenheiten, die jetzt im politischen Prozess sind, mal versucht ein bisschen aufzurütteln, mal zu schauen, bis zu welcher Grenze kann ich eigentlich gehen. Kann ich zum Beispiel eine Twitter-Politik machen à la Trump oder sowas, ne? Was einfach komplett neu ist, was auch komplett neu in den USA war und so. Dass sie die Debatte in dem Sinne halt verändern wollen und möchten und dieses alte verkrustete System dadurch aufbrechen, vielleicht nicht in die richtige Richtung. Aber sie machen es halt. Ne? Und das fehlt zum Beispiel auch bei den Linken. Es gibt ja auch viele Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sowas wie einen linken Populismus fordern. Zu sagen, wir müssen das als Linke auch versuchen. Wir müssen auch versuchen, eben diese Framing-Prozesse gezielter zu setzen und möglichst auch die politische Debatte mal wieder aufzubrechen, wieder klarer zu werden und sowas. um damit eben auch der AfD zum Beispiel das Wasser abzugraben.
Ich würde mal den letzten Teil kurz hinten anschieben und mich auf das beziehen, was du zuerst gesagt hast über die AfD, dass sie immer halt versucht, die Grenzen weiter auszureizen. Ist das nicht genau das, was Hitler auch gemacht hat? Der hat immer versucht, mehr zu nehmen und sich immer mehr Territorien einzuverleiben und die anderen Länder ringsherum aufgrund ihrer Appeasement-Politik, die da vielleicht nicht unbedingt interagieren wollten, haben ihn halt gewähren lassen und irgendwann war halt zu groß und das ist einfach alles eskaliert in einem weiteren Weltkrieg. Sollten wir da vielleicht nicht irgendwie anders vorgehen, um diesen Fehler vielleicht nicht nochmal zu wiederholen?
Ich finde den Vergleich ein bisschen schwierig. Dazu würde ich gleich nochmal sagen. Aber um in dem Vergleich zu bleiben, ja, das ist ja genau diese Impeachment-Politik von damals, wird ja heute oft als Grund angeführt, zum Beispiel von relativ kriegstreiberischen Staaten wie Russland oder China oder auch USA, die dann sagen, ja, damals Impeachment-Politik hat nicht geklappt und deswegen müssen wir jetzt gleich diesen bösen Diktator oder was auch immer oder diesen Bürgerkrieg müssen wir sofort beenden und direkt militärisch eingreifen. Mhm. Was auch nicht unbedingt zum besten Ergebnis geführt hat jetzt in den letzten 30, 40 Jahren, ne? Muss man auch sagen.
Ich bin mir bewusst, dass das ein krasser Vergleich ist und vielleicht, dass der auch wie Goebbels ein bisschen hinkt, aber machen das denn nicht gerade die Parteien? Die sagen doch einfach im Grunde, alle, ja, wir lassen die AfD gewähren. Also ich habe jetzt noch nicht so bemerkt, dass es von den anderen Parteien, klar, die beschweren sich immer und heulen rum, aber so krasse Gegenentwürfe zur AfD, die gibt es halt einfach nicht. Die anderen Parteien machen einfach
du meinst sowas wie linken Populismus?
Zum Beispiel. Da merke ich nichts. Also ich merke jetzt nicht, dass sich die Politik der anderen Parteien irgendwie verändert hätte, seitdem die AfD da ist. Nicht so richtig.
Ja, aber ich finde schon, dass sie geschlossen dagegen agieren, auf jeden Fall. Nicht auf eine ganz extreme Weise, aber sie lassen sie schon ein bisschen so am ausgestreckten Arm verhungern, auch im Bundestag, wo sie jetzt zum Beispiel, glaube ich, gefühlt zum 30. Mal versuchen, einen Bundestagsvizepräsidenten durchzubekommen, was einfach nicht gelingt.
Aber das ist ja zum Beispiel scheiße, finde ich. Weil es steht jeder Fraktion im Bundestag zu, dass sie da einen Vizepräsidenten haben. Und wenn wir der AfD das verwehren,
ja, sind wir dann, wieder bei der Toleranz,
dann sind wir wieder in der Opferrolle.
Aber es ist ja auch, also ich meine, man muss halt auch überlegen, welche Strategie die richtige ist. Ist die richtige Strategie, zu zeigen, dass das Narrativ der AfD mit Opferrolle und Grenzen und bla 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 falsch ist? Oder ist es die richtige Strategie, ein Gegennarrativ zu entwickeln? Und da musst du halt die Prioritäten setzen, weil entweder ich sage, ich will deren Strategie entlarven, dann darf ich es zum Beispiel nicht zulassen, dann muss ich sie überall integrieren und darf nicht zulassen, dass sie sich irgendwo in der Opferrolle präsentieren können, wo sie bestimmt immer irgendeinen Weg finden.
Natürlich, aber wenn es dann halt sowas
offensichtlich ist. Ja, sowas offensichtlich ist, darf ich dann nicht machen. Oder ich entwerfe ein Gegennarrativ, zu sagen, wir sind aber die demokratischen Parteien, wir sind die verfassungstreuen Parteien und deswegen lassen wir euch da nicht rein. Das ist halt so ein Zwiespalt, finde ich, wo man halt sich eben für eine Sache entscheiden muss und wo aber auch die etablierten Parteien, glaube ich, finde ich, gerade sich eben noch nicht so wirklich entscheiden können. Mhm. Wenn wir so ein bisschen eine inkonsistente Politik haben von Situation zu Situation.
Also ich muss ja sagen, ich kann jeden Bundestagsabgeordneten verstehen, der sagt, es widerstrebt mir als Demokrat, dafür zu stimmen, weil das, was die AfD von sich gibt und vor allen Dingen, was sie da auch für Leute aufgestellt hat, ja, zum Beispiel den Glaser, das will ich nicht in diesem Bundestag haben, deswegen stimme ich dagegen. Ich kann das absolut nachvollziehen, aber es ist eben die Frage, ob das der richtige Weg ist.
Ja, das meine ich, aber es ist ja eigentlich genau der Unterschied zwischen diesen beiden Strategien und ich finde auch zum Beispiel als Gegennarrativ oder als Narrativalternative musste halt auch mehr bringen als so einen linken Populismus, weil der hat in Spanien nicht funktioniert bei Podemos, der hat in Griechenland nicht wirklich funktioniert. Griechenland ist vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, weil die von außen auch sehr krass beeinflusst wurden. Aber oder Venezuela hat auch nicht funktioniert. Mhm. Wirklich diese zu sagen, ja, wir probieren jetzt mal einen linken Populismus zu machen, wir verkürzen alles wieder, so wie die AfD. Also sehr praktisch, zwei verschiedene Konzeptionen, links und rechts, sind zwei verschiedene Konzeptionen. Zu sagen, das ist das Volk, das ist eigentlich die Meinung, die zählt. Bei den Rechten heißt es ja, die Deutschen sind das Volk, das ist die Meinung, die zählt und alles andere ist wurscht, die Ausländer sollen weg und sowas. Und die Männer zählen mehr als die Frauen, so Tradition zählt mehr als das, was heute in Forschungsergebnissen gilt, auch im Punkto Klimawandel und Auto und sowas. Und die Linken sagen, ja, die Gesellschaft, die eigentlich zählt oder das Volk, praktisch der Souverän im Land besteht aus unterdrückten Gruppen. Und die sollten gemeinsam kämpfen gegen die Oligarchie. Während die Rechten praktisch die Ausländer und die Frauen ausschließen, jetzt ganz pauschal gesagt, schließen die Linken die Oligarchie aus. die konstruieren das Volk auf zwei verschiedene Weisen und der linke Populismus würde eben auch ganz, ganz platt gegen die da oben, gegen die 1% gehen. Und das hat auch nicht so wirklich funktioniert in den letzten
Jahrzehnten. Ja, aber das ist ja auch, ich finde das Konzept aber auch nicht richtig, weil Populismus, das ist halt, ich glaube, dass, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass das Linke eventuell intelligenter sind als Rechte. Aber ich könnte mir schon vorstellen, gerade wenn man sich so Universitäten anguckt, um vielleicht da mal allgemein zu bleiben, da gibt es auch konservative Kräfte auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, trotzdem ein Großteil der Studenten ist eher im linken Spektrum angesiedelt.
Ja,
oder?
Ja, kommt drauf an. Ne?
Weil man sich halt differenzierter mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn man das macht, kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass wir alle Menschen sind und dass man irgendwie eine menschenwürdige Politik möchte.
Ja, dass praktisch die Unterteilung zwischen Arm und Reich mehr Sinn macht und realitätsnäher nahe ist, als
in irgendwelche Ländergruppen.
Oder in Hautfarben oder in Geschlechter.
Genau.
Ja, aber trotzdem unterteilen sie es halt noch. Ja, das ist halt schon wieder so, das ist eigentlich für mich die Funktion von Populismus zu unterteilen zwischen einem realen Volk, was die Macht haben sollte, und zwischen einer Gruppe, die eigentlich stattdessen die Macht hat. Ob das jetzt die Gender-Ideologie ist oder die Oligarchie in Deutschland oder so, der Deutschland GmbH, ist eigentlich egal.
Jo, aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Gruppe, sagen wir beispielsweise Frauen, dazu ankommt und sagt, der böse alte weise Mann da oben, Der ist schlecht und der muss weg und den müssen wir bekämpfen und dann halt auch wieder typisieren, da fühle ich mich halt selber nicht davon angesprochen, einfach weil die genau dasselbe machen. Die schaffen sich
ein Feindbild. Ja, das meine ich ja, das ist linker Populismus.
Richtig. Genau, und davon fühle ich mich selber nicht angesprochen, weil es gibt durchaus alte, weise Männer, die was zu sagen haben und nicht so ganz dumme Dinge, denen man auch zuhören kann und von denen man lernen kann. Und dann gibt es natürlich alte, weise Männer, die nur Bullshit
machen. Donald Trump zum Beispiel.
Genau, ja. Und den ganzen Tag nur rumtwittern und damit vielleicht den vierten Weltkrieg dritten Weltkrieg, sagen wir erstmal, auslösen würden.
Ja, genau. Deswegen meine ich ja, es braucht eigentlich mehr, es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Entwurf. Es muss halt mal über diese Grenzen eben hinausgedacht werden, zu sagen, ja, wir machen jetzt die gegen die oder die gegen die. Sondern mal zu überlegen, wie können wir alle in der gesamten Gesellschaft mit unserer Pluralität und Multikulturalität einen anderen Entwurf von Staatlichkeit, von Demokratie, von Wirtschaft durchsetzen, der vielleicht bei Problemen wie eben soziale Ungleichheit und Arbeitslosigkeit oder sowas weiterhelfen könnte oder bei der Ökologie.
Und ich verstehe,
aber sowas gibt es halt nicht.
Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum in dieser unteren oder in den unteren sozialen Gruppen die Linke so schwach abschneidet und die Rechten so stark sind. Weil zum Beispiel die AfD, die würde für Hartz-IV-Empfänger und alles ringsherum, die würde es nur schlimmer machen. Die würde den Sozialstaat noch weiter abbauen. Die würde dafür sorgen, dass es noch weniger Hartz-IV gibt und so weiter und so fort. Und die Linke, die für die unteren Schichten das alles viel besser machen würde, die findet da kaum Gehör.
Also, ja, aber sie artikuliert sich halt falsch, glaube ich auch. Weil sie halt eben zumindest im Bundesvorstand, okay, warte, ich fange anders an. Mir ist gerade noch was eingefallen. Es gibt so Studien über Jahrzehnte hinweg, jetzt auch die letzten 10 Jahre, zum Beispiel, dass nur bei den Linken und bei der AfD mehr als 20%, die in der Bundespolitik was zu sagen haben, keinen höheren Bildungsabschluss haben. Das heißt, dass die eigentlich eher noch ein bisschen, sage ich mal, näher bei Leuten sind, bei Bevölkerungsschichten, die eben nicht studiert haben, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben und das ganze Leben im gleichen Beruf gearbeitet haben oder sowas, dass sie da noch ein bisschen näher dran sind, allein von ihrem Personal her. Trotzdem finde ich, dass sich die Linke einfach zu sehr darauf versteift, in ganz abgehobenen Kategorien zu reden und dann bringen sie vielleicht mal auf dem Wahlplakat einen normalen Spruch wie, keine Ahnung, 18 Euro Mindestlohn jetzt oder sowas. Aber sie werden dann trotzdem niedergemacht, ebenfalls in dem Diskurs, in dem politischen Diskurs, weil es dann immer heißt, ja, das ist ja komplett
realitätsfern,
nicht finanzierbar, das sind ja alles alte SED-Leute und sowas. Da kann sich halt die AfD besser behaupten, weil sie sich in dieser Opferrolle halt wohlfühlt. Ne? Und weil es ihrem eigenen Narrativ hilft und stärkt.
Und
bei der Linken ist es halt nicht so. Die wollen unbedingt dazugehören. Zu diesem Politzirkus werden aber dauernd ausgeschlossen, weil sie halt so radikale Ideen haben.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die AfD einfach die Unterstützung der Wirtschaft hat, weil die halt schon eine wirtschaftsfreundliche Politik machen wollen. Und vielleicht fließen da noch irgendwelche Gelder oder
Nur Sympathien. Parteispendenskandal haben wir noch in der
Hand. Genau, während die Linken ja, glaube ich, gar keine Parteispenden annehmen von Großkonzernen. Die sind die einzigen, die das ablehnen.
Ab einem bestimmten Betrag zumindest.
Ja, oder halt auch, wenn es von einem größeren Konzern kommt.
Ja, das kommt wahrscheinlich dann noch dazu, dass du dann halt auch in den Medien schlechter dargestellt wirst, die diesen Konzernen gehören und so weiter. Und,
Und ich finde, seitdem die Grünen so geschlossen agieren, also seitdem die Flügelkämpfe aufgehört haben und Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Macht sind, in Anführungsstrichen natürlich, geht es auch mit den Umfragewerten nach oben. Ich finde nicht nur, dass jetzt von heute auf morgen bei den Leuten plötzlich so ein Klimabewusstsein erwacht ist, sondern dass da auch diese Wirtschaftsfreundlichkeit ein bisschen mit rein bei den Grünen.
Dass sie jetzt wirtschaftsfreundlicher sind, meinst du?
Ja, waren sie eigentlich schon immer, aber es gab halt immer noch diesen linken Flügel, der auch bei den Grünen relativ stark vertreten war, halt so 50-50. Aber seitdem sie das abgelegt haben, also wirklich so seit der Europawahl, würde ich sagen, haben sie es halt noch ein bisschen leichter bei den Wählern.
Ja, das schon, aber eben auch, weil es halt sowas wie Fridays for Future gibt und sowas und dann halt so gefühlt einfach bei den Grünen immer der Klimaschutz im Vordergrund stand, deswegen heißen sie ja die Grünen. Aber nicht unbedingt, weil sie so konkrete Inhalte hatten, glaube ich. Ich glaube, sie haben einfach dieses Vakuum genutzt, dass sie dann nach 5-6 Jahren vielleicht viele Leute gemerkt haben, ja, die AfD hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Aber alle anderen Parteien haben jetzt auch nicht so wirklich aufgeschlossen. Bei den Grünen war jetzt lange Zeit kein Skandal. Wählen wir mal die Grünen, so ungefähr. Das ist eher so meine Analyse dazu, aber es ist echt schwer zu sagen.
Ja, dann schauen wir mal. Also es gibt ja sicherlich schlimmere Sachen als die Grünen an der Macht. Was wir...
Siehe Hartz IV und NATO-Einsätze in Afghanistan. Ich weiß nicht.
Habe ich neulich, es gibt diesen schönen Twitter-Account Tagesschau vor 20 Jahren, die dann halt immer so alte Artikel aussuchen. War neulich einer drin von 1998, wo Cem Özdemir noch ganz jung damals dafür plädiert hat, die Grünen doch endlich mal zu öffnen für eine wirtschaftsfreundliche Politik. Damit sind sie ja dann auch an die Macht gekommen. Die Folgen spüren wir bis heute. Jetzt habe ich
leider.
Idiot, sorry.
Aber so viel eben zu Toleranz gegenüber rechts. Ich meine, rechts kann sich halt einfach dadurch, dass sie sich an nicht so wissenschaftlichen Kategorien orientieren, die traditionell, sage ich jetzt mal, in einem schlechten Sinne von mir aus sind, aber die jedem Bürger auffallen. So, ich meine, es wird niemand leugnen, dass es männliche und weibliche Menschen gibt. Und es wird niemand leugnen, dass
Du hast die Diversen vergessen.
Ja, aber ich meine, das ist ja gerade das, was auch die AfD leugnet und sowas. Praktisch diese neuen, in Anführungsstrichen neuen Forschungen, die es ja auch schon seit zig Jahren gibt, zu sagen, ja, wir brauchen aber mehr Geschlechtergerechtigkeit, wir brauchen Anerkennung von Diversen, von queeren Menschen, von LGBT-Leuten, wir brauchen Anerkennung von People of Color und sowas. Das ist halt alles eher aus dem universitären wissenschaftlichen Jargon, was ja auch wichtig ist, weil sonst wäre es nicht so rausgefunden worden und sonst könnte man es auch nicht so gut analysieren. Aber das ist halt geht halt an der Lebenswelt von Leuten, die vielleicht einen Ausländer in ihrem Dorf haben oder sowas oder eine Frau, die ein Kopftuch trägt, geht es halt ein bisschen vorbei. Und für die sind diese Unterscheidungen einfach viel zu weit weg und die Wichtigkeit davon, was das eigentlich heißt, ist viel zu weit weg, als zu sagen, ja, wir sind für die traditionelle Familie Mutter, Vater, Kind und dann denken sich alle, ja, ist ja gut, Mutter, Vater, Kind. Ne?
Kennt man ja aus seiner Lebensrealität.
Und, ja, genau. Oder zum Beispiel bei mir hat das nicht funktioniert, deswegen bin ich dafür, dass eine familienfreundlichere Politik gemacht wird. Und dann stellen sich halt die Rechten immer so dagegenüber da, ja, diese Genderwahn und diese Ideologie, die wollen das ja alles auflösen und da darf es das dann alles gar nicht mehr geben und das Kind wird mit 2 Monaten in die Krippe gepackt und so weiter und so fort, was ja alles nicht stimmt.
Ja.
Aber die machen halt dieses Feindbild dann so auf, weil ich finde, dass die Linken einfach ein komplettes Erklärungsproblem haben bei der Wichtigkeit und bei der Relevanz von ihren Themen im Sozialen, die aber natürlich berechtigt sind und natürlich wissenschaftlich viel abgesicherter ist das von den Rechten. Aber es hilft ja nichts, wenn du es den Leuten nicht vermitteln kannst.
Es ist halt auch sowas, was dir das System vorgibt. Das System ist ja im Grunde so aufgebaut, es ist kapitalistischer, dass du immer wieder Angst hast, in die Klasse unter dir zu rutschen. Also wenn du jetzt einen Job hast, dass du deinen Job verlierst, dass wenn du eine Familie hast, du deine Familie verlierst. Die Angst ist ja immer beständig und wird von allen Seiten aufrechterhalten. Und deswegen kannst du ja als Mensch im Grunde hast du schwer eine andere Möglichkeit, als diese Angst halt auch wirklich zu fühlen. Und um dich eben dagegen zu wehren, versuchst du andere Leute auszugrenzen, beziehungsweise halt dieser Stufe unter dir zuzuordnen. Und ich würde sagen, das befeuert halt eher dieses rechte Gedankengut, als dass man sich halt in eine völlig andere Ideologie reindenkt. Empathie für Menschen versucht zu
oder Anerkennung,
ja. Ja, genau. Und dann halt mal über den Horizont hinaus zu denken, wie fühlt der andere sich, wenn ich jetzt sage, oh, hau ab oder den bespucke.
Oder eben zu sagen, es ist egal, welche Religion jemand hat oder welches Geschlecht oder welche sexuellen Vorlieben, die Meinungen und die Menschen sind alle gleich viel wert und sollen die gleichen Rechte haben.
Genau.
Und das ist halt viel, viel einfacher aus der rechten Ideologie zu sagen, nein, wir sind alle Deutsche und die Deutschen sollen die gleichen Rechte haben und alle anderen nicht.
Vor allen Dingen, das sind ja alles Sachen, die dich selber gar nicht tangieren. Also wenn jetzt eine Frau an dir vorbeigeht, ob die ein Kopftuch aufhat oder nicht, das macht ja für dich im Grunde keinen Unterschied.
Ja, du wirst ja nicht gezwungen dazu.
Genau, du wirst selber nicht gezwungen. Und vor allen Dingen, also es ist ja jetzt nicht so, dass du plötzlich einen Hautausschlag kriegst, nur weil sie ein Kopftuch aufhast oder so. Also es hat ja für dich wirklich keinerlei Relevanz. Dass die Leute
dann. Ja, aber du hast halt ein Feindbild dadurch. Ein Feindbild hat halt der Tag Struktur, du weißt, wer schuld ist. Und es ist halt immer viel leichter, ein Feindbild zu haben, als zu sagen, ja, aber die andere Gruppe, egal welche das ist, ob das jetzt People of Color sind oder Frauen oder Ausländer oder Niedriglohnsektor oder was weiß ich, aber die andere Gruppe hat auch berechtigte Ansprüche, die hat auch berechtigte Sorgen und die macht vielleicht auch nicht alles richtig, aber auch nicht alles falsch. So, und das ist halt eine sehr differenzierte Sichtweise, die man sich halt oft nicht leisten kann, leider.
Auch eine Argumentationsweise, die ich in meinem Familienkreis häufiger gehört habe. Ja, meine Frau, die verdient so wenig, aber für Flüchtlinge ist Geld da und für die können wir Flüchtlingsheime bauen. Das ist auch was ich nicht nachvollziehen kann, weil sie würde halt nicht mehr verdienen, wenn die Flüchtlinge
nicht
da
wären. Die hat davor nicht mehr verdient.
Genau. Ja. Und zwar ganz einfach, weil das System nicht so gestrickt ist. Die Töpfe sind ja schon vorher aufgeteilt. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand zu Angela Merkel hingegangen ist und hat gesagt, oh, hier sind so viele Flüchtlinge, gib uns mehr Geld. Nee, die haben einfach darauf gebaut, dass die Leute von selber bereit sind, was zu tun.
Und das was sie ja auch tausendfach gemacht haben. Ne?
Was halt auch richtig gut funktioniert hat. Und die Bundesregierung hat im Grunde relativ wenig Geld dafür für die Flüchtlingshilfe ausgegeben. Das wurde alles über freiwillige Helfer finanziert.
Genau, und es ist ja jetzt noch alles unterfinanziert bei den Behörden. Es sind jetzt noch viel zu wenige Verwaltungsbeamte da, die das alles prüfen können und so weiter und so fort. Und wir haben ja auch halt eben deswegen, finde ich, eben mehr eine Verwaltungskrise als eine Flüchtlingskrise erlebt. Ne? Und haben sie halt jetzt noch, das ist halt einfach vielleicht auch bewusst so gelaufen.
Haben wir die jetzt noch? Ich würde sagen nein, weil es sind mittlerweile alle Wege zu uns zu. Der Zaun ist gebaut, die Mauer steht. Und ja, der einzige Weg, um zu uns zu kommen, ist eben das Mittelmeer.
Und da sind wir auch gut dran, wieder Diktatoren in Nordafrika vor allem aufzubauen, die uns dann die alle vom Leib halten.
Ich habe diese Woche ein interessantes Video von Frontex gesehen, die gefilmt haben, wie Flüchtlinge von einem Schleuserboot in ein Schlauchboot gesetzt wurden und das Schleuserboot ist dann wieder weggefahren und die Flüchtlinge waren dann auf dem Meer. Das sollte so wahrscheinlich, ich glaube, die Intention war zu zeigen, wie denn diese Flüchtlingsindustrie in Anführungsstrichen funktioniert und dass die Schlepper halt bewusst das machen, also die
Menschen in See. Ja, natürlich machen die es bewusst.
Ja, genau. Und das hat mich wütend gemacht, aber nicht so, wie es mich wütend machen sollte. Also ich vermute, es sollte halt sagen, boah, ja, diese Bösen und die wollen wir hier überhaupt nicht und die nutzen
uns nur aus. Sind dann mit der AIDA hingefahren und dann waren sie 2 Minuten im Schlauchboot und dann tun sie so, als wären sie in See.
Genau, sondern es macht mich wütend, wie die Menschen einfach zu den Spielball werden, zwischen den Staaten und diesen Schlepperverbrechern, um im Sprachduktus von Steffen Seibert zu bleiben, dem Sprecher der Bundesregierung. Wie kann man dann das zulassen? Und dann fährt eine Frau mit ihrer Crew dahin, rettet diese Menschen, damit sie nicht ertrinken und dann wird die verhaftet. Was für einen Film leben wir hier?
Ja, wie gesagt, das ist so dieses alte Spiel Teile und Herrscher aus Rom. Wo du halt ganz einfach sagen kannst, es ist besser, wenn sich zwei soziale Gruppen in den Köpfe einschlagen, als wenn sie zusammen irgendwas fordern.
Die Crew von Sea-Watch hat übrigens ein Spendenkonto, an die könnte man vielleicht den einen oder anderen Euro, den man übrig hat, überweisen.
Ja, so viele, die kommen ja auch aus Dresden hauptsächlich. Und dann beide schon Kapitän, in dem Sinne sind wir auch eine gute Vertretung.
Naja. Die Frau Rakete.
Ja. Ich würde nochmal auf einen anderen Aspekt kommen.
Vielleicht sollten wir mal diesen Toleranzaspekt jetzt mit einbeziehen.
Genau. Das wollte ich gerade machen.
Gut.
Nämlich, ja, wir haben jetzt analysiert, wie die sich so darstellen und sowas und was vielleicht fehlt an Gegenbewegungen und so. Ich finde aber trotzdem, der Vorteil von einer liberalen Demokratie, in der wir ja leben, die ihre Fehler hat, aber auch ihre unglaublich vielen guten Seiten, haben wir schon drüber gesprochen mit Meinungsfreiheit und allen möglichen anderen Freiheiten und Privilegien, die wir hier genießen. ich finde, dass es Teil von so einer Staatsform ist und von so einer Gesellschaftsform, dass du eben auch diese Widersprüche aushältst. Dass man es toleriert, dass jemand eine andere Meinung hat. Dass ich zum Beispiel, genauso wie ich jemanden wie Herrn Lindner toleriere, mit seiner abgrundtief dummen Meinung meiner Ansicht nach.
Da wird meine Toleranz aber schon auf eine arge Probe gestellt.
Ja, aber ich toleriere das. Und trotzdem kann ich ja gegen ihn argumentieren. Trotzdem kann ich sagen, es ist ein Scheiß, was der da sagt.
Und drückt das nicht gerade deine Toleranz aus, dass du versuchst, gegen ihn zu argumentieren? Weil wenn du ihn nicht tolerieren würdest, dann würdest du doch einfach blind hetzen und
dumme Parolen. Oder ihn komplett ignorieren.
Oder ihn halt eben komplett ignorieren.
Ja.
Aber indem man versucht, sich damit auseinanderzusetzen, indem wir jetzt hier darüber reden, drücken wir ja schon so eine Art Toleranz aus. Also wir tolerieren zumindest, dass es gegebenenfalls ein
Problem. Wir erkennen es an, dass es gibt.
Genau.
Ja, und dass es nicht wenige Menschen sind, die da zustimmen zurzeit. Und das finde ich ja eben auch wichtig, weil sonst machst du halt wieder Lager in der Gesellschaft auf, die nicht mehr miteinander reden können, was ja jetzt schon zum Teil vor allem eben von den Rechten gemacht wird. Dass man gar nicht mehr mit der Presse reden will, dass man gar nicht mehr auf Diskussionsforen geht oder so, sondern dass es nur ganz, ganz wenige, auch AfD, vor allem Abgeordnete oder CSU-Abgeordnete gibt, die sich wirklich mal in ein intensives Podiumsgespräch mit einem Linken setzen würden oder mit einem Grünen und sich das einfach gar nicht mehr zutrauen, weil sie eben lieber in ihrem hermetisch abgeschotteten Bereich bleiben wollen und da ihre Mitglieder generieren und immer wieder in der Filterbubble sind und immer wieder...
Ich finde, das ist was ganz Schlechtes, was uns die Politik von Merkel eingebracht hat. Diese verlorene gegangene Diskussionspolitik. Weil einfach dadurch, dass die Bundeskanzlerin sich gerade während der Wahlkämpfe eben nicht der Diskussion gestellt hat, dass sie immer nur in einem Kanzlerduell mit dem SPD-Gegenkandidaten war.
Was jetzt auch nicht die Diskussionsherausforderung schlechthin ist.
Weil wie viele große Koalitionen hatten wir in den letzten Jahren? So 3, 4? Viele jedenfalls.
Also wenn du die von Schröder, Merkel mitzählst, 4.
Ja, genau. Dann war das einzige Duell, wo sie halt mit ihren Regierungspartnern diskutiert hat. Was soll das denn? In Österreich, da ist es vielleicht sogar schon zu aufgebauscht, da diskutiert halt dann wirklich jeder mit jedem, jeder Führer der Partei untereinander. Das ist dann schon wieder relativ viel. Dann gibt es noch diese kleineren Diskussionsformate bei uns, wo dann aber gleich 3, 4 Oppositionspolitiker miteinander diskutieren, die aber auch nichts bewegen können, weil die sind ja in der Opposition.
Ja.
Das fand ich ein bisschen schade.
Ja, aber das liegt ja nicht an Merkel. Also ich finde, ja, natürlich hat Merkel...
Weil wenn Merkel sich hinstellt und sagt, wir können das TV-Duell so und so machen oder ich komme nicht und die Sender dann kuschen, dann hat sie da schon eine gewisse Machtposition.
Aber ich glaube nicht, dass es so gelaufen ist.
Doch, das war beim letzten Wahlkampf, wurde das nachgewiesen, da gab es die Protokolle dazu.
Ja,
sie hat gesagt, wir machen das so und so und so und die
also Sender hat sie dann irgendwie gefordert, weniger kontroverse Fragen oder was?
Richtig, also wir machen das TV-Duell genauso, wie wir es kennen, klassisch, 90 Minuten, 2 Kandidaten, CDU, SPD und so weiter und dann werden von 4 Journalisten Fragen gestellt und wenn wir es nicht so machen, dann komme ich nicht. Aber es wäre ja viel geiler gewesen, wenn die Sender gesagt haben, okay, wir laden jetzt die Vertreter aller großen Parteien ein und wenn die CDU dann halt die Merkel nicht hinschickt, dann muss sie mal gucken, wo sie bleibt.
Ja, oder dann schicken sie halt einen Generalsekretär oder so.
Richtig, aber wenn dann von allen Parteien die Spitzenkandidaten da sind und halt nur von der CDU irgend so ein Schnösel...
Dann wird man auch was hinten, ja.
Richtig.
Aber dann, wie gesagt, dann liegt es aber nicht an Merkel, sondern dann liegt es halt auch eher an den Medien. Weil, ich meine, schau mal Merkel an, wieso ist Merkel so erfolgreich? Weil sie in den Medien so dargestellt wird und weil die Leute das mögen. Weil sie sie jahrelang, jahrzehntelang jetzt gewählt haben, weil sie genau diese Politik macht, weil sie genau diese Diskussionspolitik macht, zu sagen, ja, ich sitze erstmal alles aus und dann sage ich das, wo ihr schon alle dafür sind und dann sind alle hinter mir und dann ist alles gut. So, und dafür ja wurde sie gewählt. Kannst du ja
mal fragen, ob sie es praktisch findet, mit Liz Mohn und Friede Springer befreundet zu sein.
Ja, aber dafür wurde sie gewählt. Und das fanden ja viele Leute in Deutschland gut. Und haben mir eben das abgekauft und das wirklich auch befürwortet, dass sie nicht so radikal gegen andere war, dass sie immer so diese Moderate war, immer gesagt hat, ja, wir müssen mal schauen und ein bisschen Klimaschutz und ein bisschen Atomausstieg und sowas und ein bisschen sozialer Ausgleich. Und
ein bisschen Abwrackprämie, damit sich alle ein neues Auto kaufen,
ja, muss unserem Klima aber so hat sie sich immer dargestellt, so wurde sie immer dargestellt und genau dafür wurde sie gewählt und das hat sie auch weiter gemacht, erfolgreich.
Ja, und für ein paar Jahre war das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich kann es persönlich nicht einschätzen, ob wir gut oder schlecht durch die Wirtschaftskrise gekommen sind und ob es vielleicht ganz gut gewesen wäre, wenn die Krise vorher ausgebrochen wäre oder eben nicht. Keine Ahnung, aber also 16 Jahre Merkel waren halt auch einfach mal 16 Jahre lang Stillstand.
Ja, die das ist halt ihre Politik zu machen, wirklich einfach abzuwarten, bis es sich so krass rauskristallisiert, dass das alternativlos ist, ihr berühmtes Wort.
Ja.
Und dann macht sie es halt. Dann hat auch niemand mehr was dagegen zu sagen. Genauso wie mit der Flüchtlingsdebatte. Man wusste Jahre davor, dass da solche Flüchtlingsströme sich auf den Weg machen werden, wenn man nicht die Flüchtlingscamps vor Ort weiterfinanziert, wenn man nicht das Rote Kreuz und das UNO-Flüchtlingsbett weiterfinanziert. Und was haben wir gemacht? Wir haben es gekürzt, gekürzt, gekürzt. Und dann hat sich es auf den Weg gemacht. Und man wusste auch schon 2-3 Jahre davor, als es sich auf den Weg gemacht hat, dass wir uns hätten darauf einrichten können. Aber nein, hat aber niemand gemusst, hat auch niemand wissen können. Wir waren alle überrascht.
Aber weißt du was? Dafür machen wir keine neuen Schulden. Wir haben die schwarze Null.
Das ist sowieso das Beste.
Wir hinterlassen unseren Kindern einfach keinen Schuldenberg, aber halt auch keinen Eisberg.
Was einfach ist jetzt nichts, besser? Einfach nichts.
Genau. Ja.
Einfach eine Wüste, wo man dann mit unseren SUVs drüber fahren kann, die mit Carbonversiegelung und keine Ahnung. Aber das ist halt auch was, zum Beispiel mit der Schuldenbremse, dass die deutschen Städte ab 2020 dürfen die deutschen Städte keine Schulden mehr machen. Keine neuen. Was denkst du, was dann da alles gekürzt wird?
Ja.
Ob es in 5 Jahren überhaupt noch Freibäder geben wird, die von der Stadt finanziert werden? Keine Chance? Keine Chance, super. Wirklich nicht.
Das geht ja jetzt schon in Kommunen nicht. Also das geht ja einfach nur noch darüber, dass du Schulden machst als Stadt.
Und das ist ja auch so, funktioniert halt dieses Geldsystem. Jedes Land, jede Stadt, jeder Konzern macht Schulden, um irgendwas finanzieren zu können.
Ja.
Sonst würde das gesamte Weltwirtschaftssystem zusammenbrechen. Und dann zu sagen, wir machen jetzt aber eine Schuldenbremse und sagen, wir dürfen einfach keine neuen Schulden mehr machen und alles andere müssen wir auf die Bevölkerung abwälzen, das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz.
Ja, und vor allen Dingen, das Geld ist ja da. Ich habe dieses Spendenaufruf-Video von Jan Böhmermann und Klaas-Hofer Umlauf gesehen hier aufgrund von Sea-Watch.
Mhm.
Und Jan Böhmermann meinte halt, wenn wir was haben in Europa, dann ist das Geld.
Ja.
Und das ist ja auch so. Das ist ja einfach alles da. Die Steuereinnahmen sprudeln seit Jahren, Jahrzehnten, möchte man fast sagen.
Und wenn man auch noch eine normale Reichensteuer einführen würde, dann würden sie noch mehr sprudeln.
Oh. Nein, die Konzerne würden alle weggehen. Alle
wären
weg. Und es werden Arbeitsplätze, die müssten gestrichen werden. Das ganze Land würde in Arbeitslosigkeit versinken.
Ja, und es ist besser, man hat eine Arbeit und kann nicht davon leben, als dass man keine Arbeit hätte und dann nicht davon leben könnte. Das ist ja viel schlimmer.
Ja.
Ja,
Mann. Okay, also.
Ja, wir sind schon wieder von Toleranz weg, ne?
Ja, ich weiß, aber es ist halt einfach. Ist halt einfach so. Vielleicht sollten wir einfach weniger tolerant gegenüber der CDU sein.
Ja, aber ich bin echt für mehr Intoleranz in dem Sinne, zu sagen, wir müssen kritischer mit allem umgehen. Nicht nur mit den Rechten, die ganz klar scheiße sind.
Ist man denn intolerant, wenn man kritisch mit einem Thema umgeht?
Intoleranz ist ja praktisch die Grenze, deswegen habe ich das davor gesagt.
Genau.
Ist ja praktisch die Grenze, wo man sagt, das ist falsch und ich kann es aber ab jetzt auch nicht mehr ertragen, dass es einfach nur gesagt wird, sondern jetzt muss wirklich was dagegen gemacht werden. Das muss verboten werden, das darf nicht sein. Und das eigentlich, diese Grenze müssen wir eigentlich viel öfter in viel mehr Gesellschaftsbereichen suchen.
Dann
zu sagen, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass man mit Mieten so spekulieren kann. Es darf nicht sein, dass bei uns die Hälfte aller Lebensmittel weggeworfen wird.
Wir sind intolerant gegenüber dem Großkapital.
Ja, zum Beispiel. Oder wir sind intolerant gegenüber Rassismus oder sowas. Oder intolerant demgegenüber, dass überall, und da zähle ich mich auch dazu, dass der Müll nicht richtig getrennt wird oder sowas. Darüber sollte man, also so ganz kleine Sachen, die aber eine riesen Auswirkung haben, auch für die Ökobilanz jetzt zum Beispiel und für die Arbeitsplätze, da muss man halt den Finger in die Wunde legen, aber da müsste man sich halt selber dran kriegen, ne? Da könntest du nicht auf irgendein Feindbild sagen und der Neger ist schuld oder das Großkapital ist schuld oder sowas, sondern da wäre halt jeder Bürger an und für sich, müsste sich an die eigene Nase fassen und müsste schauen, was passiert da vor meiner Haustür, was mache ich eigentlich die ganze Zeit falsch, wo ich nicht drüber nachdenke. Und das kannst du halt nicht vermitteln. Wenn die Medien nicht bereit dazu sind, das in dem richtigen Licht darzustellen, mit dem richtigen Narrativ, wirst du als Sozialist gebrandmarkt, als Diktator, als, ich meine, was haben die Grünen erfahren vor 8 Jahren, als sie den Bachelor einführen wollten?
Ich wollte es gerade sagen. Ich finde das so schade, dass die Grünen absolut vermeiden, das Wort Verbot noch in den Mund zu nehmen, weil die sofort dafür auf den Deckel kriegen. Aber genau ist das brauchen wir Menschen.
Ja.
Wir brauchen Verbote, um darzustellen, dass so geht's halt einfach
dafür
nicht.
Dafür ist die Politik da.
Ja.
Das Einzige, wofür die Politik da ist, ist Verbote zu erstellen und Sanktionen wie Steuern dafür einzufordern.
Also vielleicht auch das einfach so die Steuerpolitik so zu gestalten, dass wenn du was Blödes machst, dann kannst du das machen, aber es wird halt richtig teuer für dich.
Ja.
Zum Beispiel Autofahren.
Wenn es noch nicht illegal ist. Ja,
richtig.
Genau. oder Rauchen oder sowas. Obwohl Rauchen ist, ist vielleicht noch so ein Zwiespalt, aber Autofahren oder...
Aber Rauchen
oder,
ist ja auch richtig teuer geworden zum
ja,
Beispiel.
Ja, genau. Oder halt Flugreisen oder irgendwas.
Aber zum Beispiel bei Rauchen, da finde ich schon wieder...
Ja, das meine ich es gerade. Das ist nicht so ein klares Thema.
Es ist halt für dich persönlich schlecht, aber für deine Umwelt, also wenn du es nicht in der Kneipe machst, dafür gibt es eben das Verbot.
Ja,
aber wenn du es gerne selber machen möchtest, dann wäre das für mich okay, wenn du dich gerne umbringen möchtest, nur zu.
Eben. Aber wenn du halt das Autofahren auch alle anderen umbringst, ist halt die...
Richtig, weil dann verpestest du, sagen wir, die Luft in der Stadt und die Leute, die dann an der Straße wohnen, die leiden darunter.
Auch unter dem Lärm und sowas, genau. Ja. Aber das ist ja eigentlich, dafür ist die Politik da. So, wir sind Menschen und wir haben unsere Fehler, wir sind egoistisch, wir sind dumm, wir sind inkonsistent, wir machen nicht immer das, was unser moralischer Kompass sagt, was wir machen sollen. Und dafür ist die Politik da, dass wir dem Einhalt gebieten, dass wir sagen, dann kommst du aber in den Knast, wenn du Leute umfährst, dann kommst du aber in den Knast, wenn du Steuern hinterziehst und sowas.
Da ist ja das große Problem, weil die Politiker sind auch korrupt, die sind schlecht, die sind inkontinent.
Die sind inkontinent.
Den Witz musste ich gerade machen.
Sorry. Danke.
Deswegen brauchen wir keine Politiker mehr, wir brauchen John of Us.
Finde ich gut, ja.
Ja, aber ist Quality Land, falls ihr diesen Witz jetzt gerade nicht verstanden habt.
Dieser Witz wurde auch
gebracht. Wurde gesponsert von Marc-Uwe Kling.
Ja, aber das ist halt das Ding so, ne? Und dann sagt man halt immer, ja, bei Politikern, eben, die sind auch nur Menschen und sowas, die sind auch in diesen Parteiapparaten gefangen und die müssen auch überall Gefallen einfordern und einlösen und sowas. Verstehe ich alles. Und ich werfe auch keinem Politiker vor, dass er zu wenig macht, weil nichts dabei rausgekommen ist, weil es kann durchaus sein, dass du in der Legislaturperiode, keine Ahnung, im Bundestag sitzt, versuchst alles und arbeitest deinen Arsch ab und es kommt wirklich null dabei raus für das, wofür du eigentlich gewählt wurdest. Ja. Obwohl du dich dafür eingesetzt hast, obwohl du, sag ich mal, im Idealfall wirklich dich komplett nur diesen Themen verschrieben hast, aber trotzdem hast du was gemacht. Und die meisten Politiker machen das halt nicht. Die meisten Politiker versuchen halt nur, ihre Machtstellung zu behaupten, wiedergewählt zu werden, in die richtigen Ausschüsse reinzukommen, den richtigen Lobbyisten zu verkehren und vielleicht in den Medien ein bisschen stattzufinden. Und das ist so ungefähr das, was passiert. Und mehr nicht. Und das ist halt, weißt du, wofür wähle ich dann Politiker? Die einzige Legitimation für ein repräsentatives System, wie wir es haben, ne? Zu sagen, wir wählen Politiker und die entscheiden dann für uns, ist eigentlich A, dass man nicht so viele Volksentscheide durchführen könnte für jedes Gesetz und B, dass es halt Profis geben muss, die sich mit Gesetzen auskennen, die sich mit Politik auskennen, damit nicht jede populistische Meinung durchgeht, sondern damit die das wirklich veredeln und sagen, wie verpacken wir das ins Gesetz, wie machen wir jetzt zum Beispiel ein neues Naturschutzgesetz oder sowas, was aber mit den anderen Gesetzen nicht in Konflikt steht und so weiter und so fort. Aber die werden eben auch dafür gewählt, dass sie diesen Druck aushalten, dass sie das durchsetzen können und dass sie auch wirklich... Und
dafür kriegen sie ja auch das Geld, dass sie eben zum Beispiel Lobby-Einflüssen widerstehen können, weil sie sagen, wir haben genug Geld, wir brauchen das nicht.
Ja, und dass sie charakterlich eben dahingehend, zumindest in dem Teil ihres Lebens, standfester sind, als die meisten Menschen in ihrem Privatleben. Genau dafür werden sie gewählt. Und wenn sie das nicht leisten können, dann sind sie nicht richtig für den Job. Es gibt diesen alten Spruch, wenn es dir in der Küche zu heiß ist, darfst du nicht Koch werden. Und das ist genauso in der Politik. Wenn du diesen Druck nicht aussetzt und sagst, ja, ich bin ja so eingespannt und sowas, ich kann die alle nicht durchsetzen, darfst du dich nicht aufstellen.
Ich würde gerne die nächsten Jahre noch im Bahnvorstand sitzen.
Ja. Oder ja gut, das ist so das Abstellgleis. Oder EU-Kommissionspräsident oder sowas.
Der
Kommissar für Digitales. Oh, ja. Darauf will ich nochmal anstoßen.
Das war gerade ein sehr schönes Beispiel für Wortfluss.
Ja, oder halt Günther Ellinger als
EU-Kommissionspräsident. Ist er für Digitales, aber ist er ja nicht mehr.
Oh.
War der Weinsauer oder warum hast du jetzt gerade das Gesicht
zugezogen? Nee, aber zu Günther Oettinger finde ich immer noch das, was Max Uthoff mal gesagt hat über ihn, wer mit den Saudi-Arabien für Demokratie kämpft, der kämpft auch mit Günther Oettinger mit für Völkerverständigung. Fand ich, hat es genau auf den Punkt gepasst.
In my wirklich homeland Baden-Württemberg, everybody does as he pleases.
Everybody does
as he pleases.
Ja. Das ist der Remix.
Aber wir haben jetzt wieder eine Stunde lang über Toleranz geredet und sind letztendlich doch wieder bei dem Thema gelandet, dass das gesamte verkackte System scheiße ist.
Ja, aber so, es ist das Beste, was wir bis jetzt haben.
Ja, aber es liegt nicht an den blöden Rechten oder dass das System gegenüber den Rechten nicht tolerant genug sei, weil das ist es, sonst wären die ja schon längst alle eingesperrt, wenn die irgendwas Dummes sagen.
Zum Beispiel, ja, weil es der Kanzler nicht passt oder sowas.
Hinausgeht, sondern es liegt einfach daran, dass das System diese Meinung vielleicht sogar noch begünstigt.
Ja, dadurch, dass das halt, ich finde eben dadurch, dass halt das kapitalistische System so viel Armut und Ungleichheit schafft, begünstigt es halt Populismus von links und von rechts.
Genau, das, was wir vor uns gesagt haben.
Ja, und von rechts funktioniert es halt besser.
Genau, ja. Dass du Angst hast, halt abzusteigen und du dann lieber versuchst, andere Leute niederzumachen, eben um das zu verhindern, damit du möglichst viele Leute unter dir weißt, denen es noch viel schlechter geht. Ein wesentlicher Grund, glaube ich, auch, warum sich dieses RTL-Nachmittagsprogramm so etabliert hatte, dass du eben Leute siehst, die noch viel mehr
Assi
sind, als du selber, denen es schlechter geht, die miteinander streiten und den ganzen Tag einfach nur Radau und Krawall erleben müssen und du sitzt dann halt als Hartz-IV-Empfänger oder was weiß ich nicht was
vor dem Fernseher
und kannst ja auf den Schenkel klopfen und dich über
diese... Es gibt auch genug Uniprofessoren, die sich sowas anschauen.
Na, das
glaube ich nicht. Doch.
Also ich spüre, wie mein IQ sinkt, wenn ich mir sowas anschaue.
Ja, dann sind wir vielleicht besser als unsere Professoren, aber das ist jetzt auch sehr subjektiv gesehen.
Okay, also ich sag mal so, wenn man sich das Dschungelcamp als so eine Art Sozialstudie anschaut, für menschliches Verhalten, geschenkt, aber halt wirklich so scripted Reality, der Bodensatz des deutschen Fernsehens, was einfach nur billig hingerotzt ist mit irgendwelchen Laiendarstellern.
Aber dann bist du halt auch zufrieden mit so einer Kanzlerin, dann bist du halt auch zufrieden damit, oder lässt sich auch von der AfD zumindest leichter anwerben, wenn du damit nicht mehr zufrieden bist. Aber wenn dann eine SPD kommt, ja, wir müssen das alles differenzieren und sowas, dann hast du, eine SPD sage ich schon, eine Linke oder eine CDU, oder eine CDU, okay, ganz nochmal von vorne. Ja. Eine Linke, eine Grüne oder vielleicht noch ein Kühnert von der SPD kommen und sagen, ja, wir müssen jetzt differenzieren, wir müssen jetzt endlich mal das alles anwenden, was wir rausgefunden haben, was scheiße läuft in der Gesellschaft, dann kannst du es halt nicht kommunizieren. Dann kommt es halt nicht so rüber, als wäre es relevant für dich, für dein Leben. Und das ist bei einer breiten Bevölkerungsgruppe so. Da will ich jetzt auch nicht mal wirklich die sogenannten sozial Schwachen, die ja nur ökonomisch schwach sind oder sowas, sondern auch viele reiche Leute.
Nee, die AfD wird ja von allen Bevölkerungsschichten gewählt.
Eben. Da muss man gar nicht eben solche Klischees bedienen oder sowas, sondern auch wirklich sagen, es zu so einem, ne, ich will fast sagen, eine komplette Ernüchterung in Bezug auf Veränderung in der Gesellschaft, auf wirklich mögliche Veränderung, die wirklich etwas bewirkt, die was anders macht, zu sagen, wir haben jetzt aber wirklich weniger Müll, den wir produzieren, oder mir geht's wirklich besser, es ist nicht mehr so viel Scheiße in den Fertigprodukten drin oder sowas.
Oh, da hat sich Nestlé ja neulich hervorgetan, indem sie mit unserer Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner geredet haben.
Ja, die Klöckner.
Dass sie den Zuckergehalt um 5% reduziert haben. Mensch, das ist ja toll.
Ja, nicht um 5 Gramm, sondern 5%.
Ja.
Obwohl 5% wahrscheinlich sogar mehr als 5 Gramm sind. Bei
Wäre ich mir nicht so ganz sicher.
Zucker 110%.
Froh, dass ich jetzt immer die doppelte Menge an Ketchup essen kann von Kraft oder so.
Geil.
Ach, da fühle ich gleich den gesunden Fluss durch meine Adern.
Da wird es eh schon so gut wie am Ende sein mit unserem Wein.
Ja.
Würde ich noch kurz eine Anekdote dahingehend erzählen, dass ich wirklich als Kind dieses Kraft-Ketchup geliebt habe. Und nur dieses Kraft-Ketchup, wenn ich überhaupt Ketchup gegessen habe, nur Kraft-Ketchup genommen habe, weil alles andere war scheiße. Als ich dann mal rausgefunden hatte, dass Kraft zu Nestlé gehört, weil ich immer dachte, ja, es ist so eine gute deutsche Firma, sag ich mal, wie Stork oder sowas, ne? So.
Gehören die nicht auch zu Nestlé?
Nee, Stork ist noch independent.
Echt?
Ja, habe ich zumindest letztens gehört.
Aber wenn man Plomben hat, sollte man doch besser keine essen. Das könnte schmerzhaft enden.
Ja, ich bin auf jeden Fall aus einem Wolken gefallen. So, was? Kraft gehört zu Nestlé? Nein, das geht doch nicht. Das kann nicht wahr sein. Und, ja.
Die haben früher, als ich so noch zur Schule gegangen bin, so Snackboxen verkauft. Da waren so ganz kleine Salamischeiben drin und Käse und so Cracker und so.
Und dann konntest du
das immer unbedingt haben. Und wenn man jetzt einfach mal darüber nachdenkt, wie ineffizient das ist. Das ist einfach nur eine Menge Plastik mit ein bisschen Scheiß drin und das war super mega teuer.
Oder Nutella Be Ready oder sowas. Ja, deswegen, ja, zum Beispiel sowas konkret einführen, Plastiksteuer, Verpackungssteuer, für jedes Mikrogramm Luft, was in so einer Verpackung drin ist, musst du, keine Ahnung, 10% mehr Steuern zahlen und dann schweißt du das entweder alles so knapp ein, dass du wirklich als Käufer auch erkennen kannst, wie viel zum Beispiel Chips in der Chips-Tüte drin sind.
Ja.
Oder du machst die Verpackung kleiner. Und es wäre allen geholfen.
Verstehe ich sowieso nicht, dass das nicht gemacht wird, weil die großen Verpackungen nehmen ja Platz weg und du willst ja in der Logistik möglichst alles
kommen. Ja, aber teilweise ist es halt eben auch so, dass du die Verpackung nicht ändern kannst. Also, dass es mehr Sinn macht, die alten Verpackungsmaschinen zu benutzen, als jetzt neue zu... Das ist noch mein allerletzter Punkt, sorry, aber noch ein bisschen abstrahierter, aber Es wird ja immer gesagt, so das kapitalistische System ist das, was am meisten Wohlstand gebracht hat, am meisten Innovation und sowas und unglaublich flexibel ist und entwicklungsfähig und fortschrittsfähig und alles Mögliche. Stimmt ja auch alles, ne? Ja. Also so technologischer Fortschritt in den letzten 200 Jahren ist ja 5000% gefühlt, ne? Trotzdem ist es halt teilweise so, dass so viele Innovationen nicht gemacht werden oder so viel Verpackungsmüll anfällt und was weiß ich, weil es zu sperrig ist, in diesen riesen Fabriken, die sich ja mittlerweile entwickelt haben, diese Produktionsketten umzustellen.
Ja.
Ne? Und das ist halt das Problem am Kapitalismus, dass sich immer Monopole entwickeln und dann alles immer größer und zentralisierter wird und dann einfach neue Lösungen sich gar nicht mehr rendieren, obwohl sie besser wären für die Umwelt, für den Menschen oder für was auch immer.
Und nicht zuletzt darfst du den Crunch-Faktor nicht vergessen. Es werden ja Leute angestellt, um zu designen das Geräusch, was es gibt, wenn du die Chipstüte aufreißt. Mhm. Das ist nämlich ein wesentlicher Effekt und den wird es ja nicht mehr
geben. Wenn du die Chipstüte aufreißt?
Ja.
Ich dachte, wenn du den Chip isst.
Das auch, aber, so. aber schon beim Aufreißen muss dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das macht dich schon so ein bisschen
heiß.
Ein bisschen süß.
So wie wenn man ein Kondom aufreißt, so ein bisschen.
Ja, genau. Oder wenn du so mit deinem Fingernagel um das Nutella-Glas ringsrum.
Oh ja.
Und sich dann die süße Creme ergießt, um in dem Wortbild des Kondoms zu bleiben.
Akustikdesign, okay. Jetzt auch in der Pornobranche.
Ja. Das könnte man wirklich mal überarbeiten. Ich meine, Frauen in Pornos, die klingen immer sehr unnatürlich.
Ja, das sowieso, aber das ist, glaube ich, eine andere Folge. Das wäre echt die Feminismus-Folge, die wir noch drehen müssten, wo wir auch über feministische Pornos reden können.
Das könnten wir sehr gerne machen, nur kenne ich mich da nicht so gut aus.
Ich war da tatsächlich mal bei einem Vortrag, Leute.
Du meinst, du hast in einem Porno mitgespielt?
Genau, das meinte ich.
Okay, ich glaube, niveauvoller wird es heute nicht mehr, oder?
Nee. Wir sind sehr oft abgeschwiffen, muss ich sagen. Aber es hat sich auch angeboten bei dem Thema.
Ja, natürlich.
Und
das war so eine Allgemeinfloskel, damit wir einfach mal wieder über das System herledern können, so wie wir es jedes Mal machen.
Ja, aber es ist halt trotzdem so, eben finde ich, das Wichtigste, was bei uns jetzt schon rausgekommen ist, ist eben, dass man nicht sagen kann, ja gut, wir sind jetzt alle gegen rechts und alles gut, oder wir sind intoleranter gegenüber rechts, sondern wir müssen halt intoleranter und kritischer gegenüber uns allen sein, weil wir sind alle Teil dieses Systems und wir können es nur ändern, indem wir für alle eine Zukunft finden, auch für die, die jetzt AfD wählen. Weil wenn wir die ausschließen aus dieser Debatte oder aus dieser Imagination für eine bessere Zukunft oder für eine bessere Gesellschaft, dann können wir es gleich vergessen.
Das ist richtig. Und wir sollten einfach danach handeln, dass wir Verbote für uns selber aufstellen, dass wir erkennen, wo unsere Verhaltensweisen vielleicht schlecht sind, und zwar nicht gegenüber anderen Menschen oder anderen Denkweisen her, sondern einfach, dass wir bei uns selber anfangen und sagen, ich finde es scheiße, dass ich 7-mal in der Woche Fleisch esse und reduziere das vielleicht auf
6-mal.
3-mal oder 4-mal.
Ja.
Oder 6-mal in dem ersten Schritt,
wenn ich wirklich... Was immer noch besser ist.
Ja, genau. Und wenn das jeder machen würde, das klingt jedes Mal wie so eine Floskel, aber es ist halt einfach so. Wenn es jeder machen würde, dann wäre der Welt schon mal ein bisschen mehr geholfen. Ja. Wenn ich einmal einen Tag in der Woche auf meine Nuss-Nougat-Creme verzichte, dann wird schon mal ein Palmölbaum weniger gefällt.
Ja, aber das ist halt so dieses gesellschaftliche Wissen.
Palmölbaum?
Man nennt es auch Palmen.
Nein, es ist der Palmölbaum, von dem das Palmöl gezapft wird.
Die Palmölkiefer.
Der Kiefernzapfen fällt dann zu Boden und das Palmöl spritzt über den... Lassen wir das.
Lassen wir das. Wo waren wir gerade?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir wollten uns verabschieden.
Wir wollten uns verabschieden eigentlich, ja.
Ja. Wir waren relativ spät dran mit dieser Folge in Vino Veritas. Das heißt, wir hören uns ziemlich bald wieder mit der neuen Audiothek. Folge der Audiothek.
Ja, und da freuen wir uns schon drauf.
Nach dem Kosmonaut.
Nach dem Kosmonaut.
Wenn du deine Klausur geschrieben hast, würde ich sagen.
Ja, das dauert noch ein paar Wochen. Da würde ich schon fast davor machen.
Ja.
Audiothek. Oder wir...
Na, dazwischen dachte ich eher. Du schreibst ja 2 Klausuren.
Oder dazwischen. Ja, ich muss schauen, wie ich es mit dem Lernen hinkomme. Es tut mir auch echt leid. Ich gebe mir echt Mühe für euch, Leute. Ja,
ja, um noch ein höheres Bildungsniveau zu erreichen, du scheiß Bunse hier.
Damit es noch... Also im Moment hast du das Höchste von uns beiden, ne? Also zumindest von offiziellen Abschlüssen.
Diplom-Ingenieur for life.
Ja.
Ja. Macht's gut.
Damit, ja, wir sagen froh zum Abschluss...
Achso.
Auf Vino hören.
In Vino Veritas, der Aufmachen-Podcast.
Ich bin ja froh, dass du es gesagt noch hast. Ich hätte das voll vergessen, mit dem wir auf Vino hören. Das ist ja unsere Catching Phrase.
Na klar, ich glaube, wir machen so die ersten Merch-Artikel, die wir dann irgendwann jetzt bald machen werden. Wäre ein Auf Vino hören Sticker oder Auf Vino hören T-Shirt?
Nee, T-Shirt vorne auf zum ersten Denkanstoß und hinten drauf Auf Vino hören. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgedacht, weil wir sind ja in einem kapitalistischen System, wie wir heute gelernt haben. Und wir wollen ja auch ein bisschen Geld machen. Ja, unser Konkurrenzprodukt hat ja einen Patreon-Account aufgebaut.
What?
Ja, die haben aber keine Unterstützer.
Was ist denn Patreon?
Da kannst du einen Geldbetrag spenden, beziehungsweise ist das eben so, jedes Mal, wenn dann halt eine neue Folge released wird, kriegst du Geld von allen Leuten, die dich unterstützen.
Okay.
Genau, und du bietest dann halt den Leuten dafür spezielle Hintergrundprodukte, dass sie ein Thema der Folge bestimmen können oder so Outtakes kriegen.
Ja, aber du musst auch sagen, wir haben eigentlich schon diese ganzen, wir lassen das einfach gratis drin. Ne? Wir sind nicht so kapitalistisch unterwegs, sondern wir sind einfach schon so nah am Menschen und an unseren Rezipienten.
Wir wollen einfach nur Informationen vermitteln.
Ja, man kann gar keine Extras mehr rausgeben, weil das ist alles das, was wir hier schon machen. Ne? Es gibt hier nichts weiter dahinter, da ist keine weitere Ebene.
Willst du einfach damit sagen, dass wir faul sind und einfach nicht schneiden unsere Ems und wir lassen es einfach alles drin.
Nein, wir sind einfach authentisch.
Ja, super authentisch. Und weißt du, was man super vermarkten kann? Authentizität.
Authentizität?
Genau das.
Auf jeden Fall.
Also, wenn du uns sponsoren möchtest, lieber Weinladen an der Ecke unseres Vertrauens.
Zu spät. Wir wurden schon vom Weinladen an der anderen Ecke gesponsert.
Richtig, wir können den Podcast einfach so finanzieren.
Kabinen.
In zwar, indem wir 10 Mal Nutella in dieser Folge gesagt haben.
Nutella. Es gibt auch Nusspli.
Und Nudossi, weil wir sind ja hier im Osten.
Nudossi. Echt, kommt Nudossi aus dem Osten?
Ja, klar. Das war das Nutella des Ostens.
Echt?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Echt nicht?
Nee.
Ja, schmeckt ja auch nicht. Brauchst du dir deswegen gar nicht merken.
Ich kann nur empfehlen, Dirit vegane Schokoladencreme, das ist viel, viel besser als alles
wir
andere.
Wir machen hier keine Produktempfehlung, wir sind kein kapitalistischer Podcast. Kauft am besten gar nichts. Ernährt euch von diesem Podcast.
Und von Wein. Das ist eigentlich das Wichtige daran. Vielleicht auch mal Tee zwischendurch, einmal im Monat, aber sonst
und,
ist gut.
Und man merkt es ja bei uns, wenn man Wein trinkt, hat man die besten Ideen.
Ja, zum Beispiel einen Podcast aufzumachen.
Richtig. Also ich fand, das war immer noch die beste Idee aller Zeiten.
Jetzt bleibt es nur noch, zur letzten Frage zu kommen.
Was ist die letzte Frage?
Was machen wir mit dem Buchstaben I?
Igittigittigitt. Von Spinnen, Ratten und anderen ekligen Getiers.
Nein. Ich will kein Biologie-Podcast.
Wir können ja über Intoleranz reden. Wir haben lange nicht über Toleranz geredet.
Nein. Internet.
Oh.
Wir hatten schon Digitalisierung.
Ja, ich weiß, aber da haben wir eher so über E-Mobilität und so geredet. Achso, nee, warte, das war die Folge E.
Ja. Also Internet könnten wir zur Not machen.
Und wahrscheinlich reden wir beim nächsten Mal E über J.
Bestimmt. andere Möglichkeiten noch zum Thema I. Fällt dir was ein spontan? Indonesien?
Iridium, das vergessene Metall.
Was?
Iridium, das vergessene Metall.
Gibt es das? Ist das ein Metall?
Ja klar, Iridium. Okay. Das ist eins der seltenen Erden, glaube ich.
Ah, interessant.
Ja.
Könnte man auch machen.
Ja,
würde auch mit Internet zusammenpassen, mit den ganzen seltenen Erden, die verbraucht werden für die digitalen Geräte.
Das war eigentlich als Scherz gemeint. Ja, vielleicht nochmal das.
Ich habe heute gehört, dass in einem Smartphone ungefähr 3 Gramm Kobalt drin sind und in einem Tesla ungefähr 50 Kilo.
Okay. In Vino Veritas, warum sind Sie so erfolgreich?
Investigativ Interview mit den Leuten aus In Vino Veritas.
Ja. Die Macher hinter dem Podcast, lasst sie uns kennen. Okay, also wir hören uns beim nächsten Mal wieder in ungefähr so einem Monat und bis dahin haben wir uns dann, glaube ich, auch.
Hoffentlich sind wir bis dahin auch nicht alle an einem Hitzetod gestorben.
Bestimmt nicht.
Naja, das kriegen wir hin.
Bis dahin. Ciao.